Mit 18 habe ich das erste Mal die Bibel ganz durchgelesen. Ich war überrascht, was da alles drin steht. Da hat es zum Beispiel Liebesgedicht drin, wie ein hohes Lied. Oder es hat Schlachtenbericht drin gehabt. Es hat ein prophetisches Wort. Es hat philosophische Wort von der Weisheit, habe ich drin gefunden. Und vor allem, was mich sehr fasziniert hat, sind die Geschichten von Jesus. Viermal die gleiche Geschichte. Das hat schon ein paar Fragen aufgeworfen bei mir. Aber es hat mich fasziniert, die Vielfalt an Texten zu sehen. Auch die theologischen Texte von Paulus habe ich mit viel Interesse gelesen. Ich weiss nicht, es sind ein paar Wochen gewesen, wo ich mich da intensiv mit dem Buch auseinandergesetzt habe. Damals hat mir Erika, mein Schätzchen, gesagt, das musst du unbedingt gelesen haben. Ja, das war eine grosse Motivation und Hilfe damals. Aber ich habe auch sonst viel gelesen mit 18. Also ich habe sehr, sehr viel gelesen schon. Ein paar Jahre sehr lesig gewandt gewesen. Also für mich war das jetzt nicht so ein grosser Aufwand gewesen, rein zu lesen. Viele Zeitgenossen sagen, ja, weißt du, so ein dickes Buch durchlesen, das ist viel zu anstrengend. Und dann noch so ein bisschen gedruckt und so dünne Seiten, da wirst du einfach nie fertig. Und außerdem, das ist doch einfach nur langweilig. Gesetz auf Gesetz, Namensliste auf Namensliste. Ja, aber das ist der kleinste Teil. Und dann sagen sie dann vielleicht, ja, es hat nur Widersprüche. Also das, mal steht das, mal steht dieses, mal ist ein Gott von der Liebe und einmal befiehlt er eine Schlacht. Also das geht doch einfach nicht zusammen. Und ich glaube überhaupt, das Buch ist ja so alt, das hat doch für uns da im 21. Jahrhundert überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Die Bibel ist aber unglaublich populär. Sie ist das meistverkaufte Buch, das es überhaupt gibt. Sie ist ja so vielmal verkauft worden und es wird auch aktuell so viel verkauft, dass sie in der Bestsellerliste einfach schlicht nicht wird geführt, weil sie einfach immer zoberst wäre. Das macht keinen Sinn mehr, die Bibel dort zu führen. Die Bibel ist in fast 700 Sprachen übersetzt worden. Und die Zahlen, die wir hier im Büchlein haben, sind eigentlich nicht aktuell. Ich habe extra die aktuellsten geschaut. Bis zum heutigen Tag sind 692 Sprachen. Es gibt kein anderes Buch, wo in dermaßen viele Sprachen übersetzt worden ist. Dazu kommt man noch einen Haufen Dialekt, zum Beispiel Berndeutsch. Gibt es auch noch Teile vom Neuen Testament. Also ihr könnt es in eurer Muttersprache und auch St. Gallerdeutsch oder Zürichdeutsch gibt es Übersetzungen. Das ist die Eigenart der Bibel. Der Harry Potter zum Beispiel ist in 67 Sprachen übersetzt worden. Also nicht ein Teil davon. Oder Herr der Ringe, auch ein sehr bekanntes Buch, das sehr spannend ist, das ich auch gelesen habe, ist in 40 Sprachen übersetzt worden. Die Bibel ist und bleibt der Bestseller. Millionenfach verkauft. Und allein in der deutschen Sprache gibt es so eine immense Übersetzungsvielfalt, dass einen allein schon fast den Überblick verliert. Die Vergangenheit und die Gegenwart zeigen, dass in diesem Buch, in der Bibel, sehr viel Kraft ist. Es hat ganze Völker, ganze Geschichten verändert. Menschen haben ein neues Leben bekommen. Zum Beispiel dem Mann gibt es sein Zeugnis, könnt ihr nachschauen, wie die Bibel sein Leben verändert hat. Neu geworden ist ein anderer Mensch. Und auch ich könnte aus meinem Leben Beispiel erzählen, ich mache das dann später noch. Sie ist in einem Zeitrahmen von 1500 Jahren verfasst worden, von mehr als 40 verschiedenen Autoren. Sie hat im Ganzen 66 Bücher, das Alte Testament umfasst 39 Bücher, die einen ein bisschen dicker, die anderen ganz dünn. Das Neue Testament hat 27 Erzählungen oder Brief, wie man auch sagt, oder Prophetien. Das alles zusammen sind 66 Bücher, eigentlich eine kleine Bibliothek, über einen Zeitraum von über 1500 Jahren. Es gibt kaum ein anderes Buch, wo man so lange dran geschrieben hat. Ja, es gibt natürlich andere Bibliotheken, die so einen grossen Zeitumfang umfassen, aber das ist ein spezielles Buch. In der Grundlage, da rechts, seht ihr ein Papyrus, also ein Papierfötzel vom Neuen Testament. Und da seht ihr auch, dass das nicht in Deutsch ist, sondern eben in einer griechischen Schrift. Alle Buchstaben aneinander, kein Abstand. So muss man das lesen. Oder so ist das gelesen worden. Das ist nicht so einfach. Und von diesen Texten gibt es unzählige und die sind zusammengetragen worden. Zum Teil gibt es ganze Neue Testament und zum Teil gibt es eben nur so einen kleinen Fötzel. Aber man kann genau sagen, welcher Text das jetzt da drauf ist. Ich kann jetzt nicht sagen, welches es ist. Ich müsste jetzt auch wieder nachschauen. Aber einfach zum Eindruck bekommen, die Bibel ist nicht auf Deutsch vom Himmel abgefallen, sondern sie ist über einen längeren Prozess so entstanden. Das könnte man sich jetzt natürlich länger damit befassen. Das wäre sehr interessant. Im Matthäus-Evangelium heißt es, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das Matthäus-Evangelium greift da auf, was wir auch zu der Bibel sagen. Wir reden nicht nur von der Bibel, wir reden auch vom Wort Gottes. Wir sagen, Gott hat durch diesen Text zu uns geredet, mal zu uns Menschen allgemein, aber auch zu jedem von uns möchte er reden durch das. Das ist der Anspruch von der Bibel selber, dass sie Gottes Wort ist. Dass sie eine göttliche Botschaft ist an die Menschheit. Und wenn wir das studieren, dann können wir auch ganz persönlich Gott zu uns reden hören. Es gibt materielle Dinge, die können uns eine Zeit lang glücklich machen oder erfüllen, uns Sinn geben. Aber die Auseinandersetzung mit Gott und seinem Wort, das stillt auch unseren inneren, unseren geistlichen Durst, unseren Hunger nach dem, was eben über die Welt rausgeht. Wir haben eine Weile jetzt geredet heute Abend, es gibt mehr. Und die Bibel offenbart uns etwas von dem mehr, was Gott uns sagt. Das ist das Besondere an diesem Buch, das macht die Geschichte aus. Selbst wenn man sie vergraben und in 100 Jahren jemand sie ausgraben, er wird bewegt werden durch die Texte. Und das ist das, was uns passiert ist, oder? Wenn man die griechischen Texte wieder gefunden hat. Oder alte hebräische Texte, die man in Qumran wieder gefunden hat, die über 1000 Jahre verborgen und verschüttet waren. Sie haben Menschen bewegt und haben ihnen neue Einsichten gegeben und haben anders angefangen, über ihr eigenes Leben nachzudenken. Heute Abend möchte ich gerne 3 Punkte ansprechen, wenn es ums Bibellesen geht. Zuerst die Frage, wie hat denn Gott geredet? Wie kann Gott heute durch die Bibel reden? Und ist es denn überhaupt möglich, Gottes Stimme zu hören? Beziehungsweise, wie können wir Gottes Stimme ganz praktisch in der Bibel hören? Zum ersten Punkt. Gott hat geredet. Die Bibel heißt immer wieder, und Gott sprach. An ganz vielen Stellen. Gott hat gesagt. Und dann kommt ein Abschnitt von dem, was Gott gesagt hat. Die Bibel ist eine Offenbarung von Gott. Es ist das Wort von Gott. Einzelne Personen, die das nachher weiter tradiert haben und das aufgenommen haben und gesagt haben, das ist wichtig, das hat meinem Leben Bedeutung und Kraft gegeben, das hat meine Geschichte verändert. Im Hebräerbrief steht, viele Male auf vielerlei Weise hat Gott einst zu den Vätern gesprochen, zuerst durch die Propheten, in dieser Endzeit aber durch seinen Sohn. Zuerst hat Gott durch Propheten geredet, zum Beispiel den Jesaja, Jeremia, Hesekiel oder sehr bekannter Prophet Mose, einer der grössten, vielleicht habt ihr den in der Sonntagsschule gehabt, durchgenommen. Spannende Geschichte, überaus dramatisch, von der Kindheit bis ins Alter. Sehr, sehr spannend. Doch das deutlichste und klarste Wort heisst es da, hat Gott durch seinen Sohn geredet. Sein Sohn, damit ist die Geschichte von Jesus Christus gemeint. Die einzigartige Persönlichkeit, die die Weltgeschichte seit 2000 Jahren wie kein anderer prägt. Jesus ist die allerdeutlichste und klarste Offenbarung von Gott. Er ist der Mensch, der am allernächsten bei Gott war, so dass man heute sagen, er ist Gott selber gewesen. In ihm hat Gott gelebt. Er und Gott sind eins. Um ihn herum bewegen sich auch die anderen Texte aus dem Neuen Testament und probieren das Geheimnis von Jesus zu verstehen und zu erklären. Und Gott offenbart sich so mehr und mehr durch das Wort Gottes oder eben die Bibel. Die ganze Schrift, heisst es, ist von Gott eingegeben. Der Paulus schreibt das im Timotheus, sein Schüler, der eben auch wollte wissen, wie denn das steht um die Bibel. Jedes Wort, jeder Text, jede Schrift ist nützlich zur Belehrung. Das ist wahr. Und sie lässt uns erkennen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Wille zu tun. Soweit die Übersetzung. Der Begriff, der hier eingegeben ist, von Gottes Geist eingegeben, bedeutet eigentlich von Gottes Geist eingehaucht. Wenn man es ganz genau übersetzen. Gott hat diesen Wort Leben eingehaucht. Oder Gott haucht uns durch sein Wort Leben ein. Er gibt uns neues Leben. Der Schreiber hat damit sagen, es ist zwar ein Mensch, der geschrieben hat, aber es ist Gott, der ihn inspiriert hat, das aufzuschreiben. Es ist nicht der Text, es ist nicht die Fantasie oder die Idee vom Schreiber selber gewesen, sondern es ist Gott, der durchgewirkt hat durch den Schreiber. Also Gott hat den gebraucht. So quasi, wie man es diktieren würde, aber es ist eben gleich nicht ein Diktat gewesen. Das unterscheidet die Bibel zum Beispiel vom Koran, wo dem Mohammed gesagt hat, ich habe das gehört und ich habe es eins zu eins aufgeschrieben, was mir der diktiert hat. Die Schreiber von der Bibel sind immer noch autonom geblieben und trotzdem inspiriert. Also es ist ein Werk von Gott und Mensch, so wie Jesus Gott und Mensch gleichzeitig war. 40 verschiedene Autoren haben da dran geschrieben. Könige, Gelehrte, Handwerker wie du und ich, Propheten, Dichter, Staatsmänner, Historiker und auch ein Arzt, zum Beispiel der Lukas, hat mitgeschrieben. Das ist aber auch ein Grund, warum Leute sagen, ja, das ist doch einfach von Menschen geschrieben und von Menschen zusammengesetzt und ausgewählt. Das ist ein komplizierter Prozess, aber man weiß eigentlich, wie es gegangen ist. Das ist ziemlich nachvollziehbar. Ja, es ist von Menschen geschrieben worden, aber eben inspiriert von Gott. Gott ist das Thema, das sich von der ersten bis zur letzten Seite durchzieht. Immer wieder vorkommt. In ganz unterschiedlichen Formen hat er sich offenbart. Und alle diese Personen haben sich mit Gott aufs Intensivste auseinandergesetzt. Oder Gott ist ihnen begegnet. Und diese Geschichten, diese Erzählungen sind so zusammengestellt worden, weil Gott das wollte. Seit 2000 Jahren, fast 2000 Jahren, haben wir es in dieser Form, wie wir es jetzt auch vor uns liegen haben. Das Zweite, die Bibel kann auch als Handbuch zum Leben dienen. Sie zeigt uns, wie wir in schwierigen Lebenssituationen so handeln können, dass es auch langfristig gut ist. Nicht nur für den Moment, für mich, oder? Sondern dass es langfristig für mich und mein Umfeld gut ist. Es hilft uns, uns als Person, unser Ego, sagen wir manchmal auch, in ein grösseres Bild hineinzusetzen. Es zeigt uns, welche Rolle das wir als Menschen haben. Oder auch als einzelne Person. Es hilft uns, und es hat mir ganz besonders geholfen, den Minderwert zu überwinden. Weil es mir gezeigt hat, wer ich wirklich bin in Gottes Augen. Der Oli hat das gesagt, hat das im Zeugnis gegeben. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Königskind, mit deinen Worten. Gell? Die Bibel hat das uns offenbart und Gott spricht uns das durch sein Wort zu. Das hilft uns. Das kommt aus dem Wort Gottes raus. Das ist Gottes Geist, der das inspiriert hat. Zeigt uns, wer wir wirklich sind, wie wir leben können, wie wir gut können leben. Ich muss da nochmal zurück, jetzt bin ich erst schnell. Ein grosser Einwand liegt genau in dem Punkt, weil Menschen sagen, ich möchte mich nicht leiten lassen von Gott. Ich will doch keine Rahmenbedingungen für mein Leben. Ich will frei sein. Ich bin Mensch vom 21. Jahrhundert. Ich bin frei. Die Französische Revolution ist schon lange gewesen. Wir sind frei, wir können tun und lassen, was wir wollen. Gott hat mir doch überhaupt nichts fortgeschrieben. Ich glaube, das ist eine falsche Sicht. Es geht nicht um ein Regelwerk, was wir tun müssen. Sondern es geht darum, dass ein liebender Vater seinem Kind sagt, schau, es gibt Sachen, die dir nicht so gut tun. Zum Beispiel zu viel essen. Oder es gibt grundsätzlich Sachen, wo einem Vater seinem Kind sagt, du, das Beere da, das tut dir nicht so gut. Oder der Pilz, der rote Pilz mit den weißen Pünktchen, da lässt du die Finger davon, oder? Oder die kleinen orangen Beerchen da, die Vogelbeerchen. Das ist nicht gut. Es gibt einen Haufen, wo du essen kannst, der dir gut tut. Und ich glaube, Gott denkt auf die gleiche Art und Weise. Er ist der gütige Vater und sagt, schau, es gibt ein paar Sachen, die dir als Mensch wirklich gut tun. Und ich sage es dir und ich erkläre es dir, dass es dir nicht schlecht geht, oder? Du kannst es anders schon ausprobieren, wenn du Bauchweh haben, oder? Logisch. Und Gott sagt, du kannst das schon ausprobieren. Ich schränke dich nicht ein, du bist wirklich frei. Aber es hat eine, ich sage dir auch, was für Konsequenzen das wird haben. Und mit dem musst du rechnen, oder? Und dann können wir ja selber wählen, mit welchen Konsequenzen, dass wir lieber möchten leben. Ein Bibelübersetzer hat ein paar Monate im Amazonas bei den Indianern verbracht. Neben Fischen, Jagen und Feldarbeit hat bei den Indianern auch Fußball zum Tagesprogramm gehört. Doch sie haben nicht gar alle Regeln gekannt. Und eines Tages ist ein Indianer wieder zurückgekommen und hat gesagt, ich habe eine neue Regel entdeckt, als ich Fernsehen geschaut habe in der Stadt. Und zwar heisst die Regel abseits. Frag mich nicht, wie sie geht, ich habe null Ahnung von Fußball. Auf alle Fälle, der Indianer hat probiert, die Regel seinen Indianerfreunden zu erklären. Es ist kein einziger daraus gekommen und der Missionar oder Bibelübersetzer, der dort dazugelassen hat, dem ist immer mehr trümmelig geworden, weil er gemerkt hat, dass da niemand draus kommt. Dann haben sie aber beschlossen, sie spielen jetzt Fußball mit dieser neuen Regel. Und weil nur einer einigermaßen draus gekommen ist, nämlich der Indianer, hat er dann auch der Schiedsrichter und Spieler sein. Und er könnte vorstellen, was passiert ist. Es hat ein heilloses Chaos gegeben. Denn er hat die Regeln nur gebraucht, um seine Mannschaft besser aussehen zu lassen. Zum Glück ist dann ein Bibelübersetzer aufgetaucht, der beide Sprachen hat können und erstens die Regeln gut gekannt hat. Das hat dann die Sache wieder einigermaßen eingrenzt und für ein faires Spiel gesorgt. Gott möchte auch, dass es fair zu und her geht auf dieser Welt. Darum gibt er uns als Menschen untereinander auch gute Spielregeln. Wir brauchen die Regeln im Umgang miteinander. Wer schon ein paar Jahre auf dieser Welt gelebt hat, weiß, dass es nicht ohne die Regeln geht. Es braucht Abmachungen. Und Gott gibt uns solche Abmachungen, die gut sind. Die gut sind, dass nicht nur mir gut geht, sondern dass möglichst viele eben glücklich werden können. Gott liebt uns und will, dass wir glücklich sind. Sein Ziel von dem Handbuch, Bibel, ist, dass wir froh sein können und in glücklich in Gemeinschaft mit Gott, aber eben auch mit anderen Menschen leben. Zum zweiten Punkt, da der Liebesbrief. Gott redet heute durch die Bibel. Gott hat nicht nur gesprochen in der Vergangenheit, sondern er redet heute durch die Bibel zu uns. Das ist eine Besonderheit der Bibel. Es geht um Beziehung. Gott braucht das Wort, braucht die Bibel, um uns ganz persönlich mir eine Botschaft zu geben. Der Peter Hane hat einmal in einem Bildinterview gesagt, die Bibel ist wie ein dicker Brief des Schöpfers an seine Geschöpfe, ein Liebesbrief Gottes an seine Menschen. Hier sagt er uns, was er für uns getan hat und noch tun will. Ich habe auch ganz einen Haufen Liebesbrief geschrieben. In dieser Zeit, in der ich verliebt war, hat es noch kein Handy gegeben. Da hat man wirklich auf Papier mit der Hand Liebesbrief geschrieben. Kein SMS, kein was alles gegeben hat, heute gibt. So, und die habe ich alle behalten. Das ist so eine Kiste voll. Und in jedem Brief ist drin gestanden, ich liebe dich. Oder? Genau, das ist das, was Gott uns sagt. Ich liebe dich. Und dann macht man natürlich noch einen Haufen Blabla rundum. Aber eigentlich will man nur hören, ich liebe dich, oder? Gott, Gott sagt, ich liebe dich. Ja, er legt unsere Rosen auf den Tisch, vielleicht hast du auch einen Rosengarten, und sagt, ich habe dich gern. Ich mag dich. Er sagt es mit der Schöpfung, aber er sagt es eben auch mit Buchstaben. So als Mann ist es auch gut, wenn man ab und zu mal eine Rose heimbringt. Dann versteht man auch, es gibt verschiedene Sprachen. Das Zitat bringt es auf den Punkt. Der Mensch weiß, dass er geliebt ist von Gott. Und Gott gibt es uns Man sagt es jetzt einfach schwarz auf weiß, oder? So, ich weiß nicht, was dein Hintergrund ist in deiner Handybibel. Vielleicht hast du auch manchmal weiß auf schwarz. Ich persönlich habe die Stimme von Gott noch nie so akustisch gehört. Ich kenne zwar jemanden, der das hat, wo Gott gehört. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, weil dort auch wirklich schwierige Anweisungen bekommen, die sie umgesetzt hat, wo aber in der Folge dann auch ihr Leben nicht vereinfacht haben. Aber im Glauben hat sie den Schritt gemacht. Aber sie hört Gott immer wieder. Aber sie hat eben auch andere Stimmen und dann ist sie manchmal verwirrt. Hat jetzt das Gott gesagt oder haben das andere Stimmen zu ihr gesagt? So, aber sie hört Gott akustisch. Das ist sehr spannend, mit jemandem so unterwegs zu sein. Und dann auch ihre da geholfen. Du musst auch das, was du gehört hast, musst du dann auch prüfen anhand von der Bibel, weil das ist ein Stück weit der Richtlinie. Es gibt auch Menschen, die den Auftrag bekommen, zum Beispiel Bibel verteilen. So, die Frau hat in China Bibel verteilt. Der Staat hat das zurzeit nicht so gern und schon länger nicht mehr. Die Frau hat in Briefkästen die Nacht Bibeln verteilt. Und einmal haben sie sie eben dann verwünscht oder haben herausgefunden, wer das macht. Und dann ist sie für eine längere Zeit hat sie ins Gefängnis. Und wo sie wieder frei ist, ist sie in eine Gemeinde gegangen, eine Gemeinschaft, vielleicht ein bisschen grösser als mir, aber nicht viel grösser. Dort ist sie auf eine Person getroffen, die ihr gesagt hat, du, ich habe eines Tages eine Bibel in meinem Briefkasten gefunden. Und ich habe sie gelesen. Und heute bin ich da. Ich bin durch das Lesen von dem Wort zum Glauben an den lebendigen Gott gekommen. Das Wort Gottes, so selber für sie gelesen, hat Kraft, einen Menschen zum Glauben zu bringen. Also es lohnt sich, das zu lesen. Man könnte darin Gott kennenlernen. Gott begegnet uns als Person ganz lebendig. Er wird wach, sobald man das aufschlägt. Der dritte Punkt und da der letzte. Wie können wir denn jetzt Gottes Stimme ganz praktisch hören? Ja, es ist einfach, du musst sie lesen. So, oder kannst du sie auch vorlesen lassen? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn du keine hast, eine habe ich da, die ich heute Abend mitgeben kann. Sie ist zwar schon ein bisschen verfranzelt, aber das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Es gibt auch andere Möglichkeiten heute. Wenn man das Handy hat, kann man es da zum Beispiel abladen. Der Alex hat auch die abgeladen. Also wenn er möchte, den Blick reinwerfen, da hat es zum Beispiel auch einen Bibelleseplan, der einfach hilft und uns einen Vorschlag macht, was man kann lesen. Das sind einfach Hilfsmittel. Es ist aber wichtig, dass man sich einfach Zeit nimmt. Und ich glaube, es ist nicht, dass man eine Bibel im Gestell hat und sie langsam staubig wird, sondern die Sache ist ja, dass man sie hat und dann auch Zeit findet, um sie zu lesen. Und das ist eine Auseinandersetzung. Die Zeit muss man sich nehmen. Die gibt einem niemand, im Gegenteil. Das ist wie eine Zeit, wo umkämpft ist und umfochten ist. So, man muss sich die Zeit nehmen, muss am Tisch hinhocken oder im Bett oder wo du einen Platz hast, wo du wirklich kannst zur Ruhe kommen. Sie führen nehmen, aufschlagen und lesen. Ich persönlich mache das auch schon viele Jahre. Es gelingt mir nicht immer ganz jeden Tag, aber so 2-3 Mal in der Woche, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder manchmal packt es mich auch, dann lese ich halt einmal ein ganzes Buch durch oder einen Brief. So, das ist ganz unterschiedlich. Natürlich habe ich als Pfarrer noch mehr Zeit, um das zu studieren, aber es geht eben auch darum, dass ich es zu mir reden lasse. Nicht nur weiss, was drinsteht, sondern dass es ein Gespräch wird zwischen mir und Gott. Ich persönlich lese gerne längere Abschnitte. Ich habe nicht einfach nur so ein kurzes Kapitel. Ich bin mich gewöhnt, grössere Abschnitte und Zusammenhänge auch zu sehen. Ein kleines Beispiel, wie Gott zu mir geredet hat, ist jetzt schon länger zurück. Ich gehe einfach mal in die Vergangenheit. Als ich noch nicht so lange entschiedener Christ war, habe ich eben als Bäcker in der Fabrik gelesen. Und eines Morgens habe ich dann auch gelesen, gesegnet, die euch verfolgen, segnet und fluchet nicht. Fluchet nicht, hat zu mir geredet. Fluchet nicht. Ich dachte, ja, Botz. Ist gar nicht so einfach, wenn du in der Fabrik schaffst. Oder Luther Arbeiter, der eben ein bisschen ausgeprägterer Wortschatz hat, wenn es ihm nicht so gut geht. Und das war bei mir auch so. Das hat mich einfach persönlich getroffen, sagt man dann, wenn man so das Gefühl hat, Gott hat zu einem geredet. Und dann habe ich gedacht, ja, wie kann denn das funktionieren? Wie geht denn das? Und ich habe gemerkt, das Wort hat mir wie eine neue Kraft gegeben. In dem Moment, wo ich verrückt war am Ofen, weil halt etwas nicht recht funktioniert und dann will ich das Türchen zuknallen, oder? Und noch ein dementsprechendes Wort dazu sagen, ist mir das wieder in den Sinn gekommen, flucht nicht. Genau in dem Moment. Und dann habe ich das Türchen langsam zugemacht und gesagt, ja, Herr, segne den Chef. Es war nicht so einfach gewesen, aber mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt und es hat mein Leben verändert. Das Wort, flucht nicht, hat mein Leben verändert. Ich habe angefangen, statt fluchen, Menschen zu segnen. Es gibt immer noch Situationen, wo man herausgefordert ist und wo mich Gott an das Wort muss erinnern muss, durch die Kraft von seinem Geist. Aber es hat mein Leben verändert. Bibel lesen hat mein Verhalten auch verändert, mein Reden und mein Denken. Und eines von diesen Verhalten ist das nächste Thema, das Gebet. Ja, bevor ich die Bibel gelesen habe und eine Gemeinschaft so besucht habe, wie jetzt eine da, habe ich nicht in der Bibel gelesen. Oder ja, nur wenn ich müssen, im biblischen Unterricht dort mal. Und betet eigentlich auch nicht wirklich. In meiner Familie hat das Gebet nicht dazugehört. Es hat so ein Abendlied gegeben, das die Mutter gesungen hat, aber das ist nicht wirklich als Gebet, denke ich, sondern mehr, dass ich schnell einschlafe. Warum und wie beten? Das Detail ist nicht mehr so lang wie der erste, ist ein bisschen kürzer. Aber ich glaube, es lohnt sich, über das nachzudenken. Denn Gott spricht zu uns durch sein Wort und es ist die Frage, wie antworten wir ihm? Wir sind Angesprochene und wir geben eine Antwort, wir reagieren. Wir reagieren mit Gebet. Ein Mann ist bei einer Wanderung im schönen Bündnerland oder im Appenzellerland abgestürzt, hat sich im letzten Moment noch heben, hat runtergeschaut und gesehen, dass es 50 Meter runter geht. Dann hat er gesagt, Herr, hilf mir Gott, wenn es dich da oben gibt, was soll ich nun machen? Und tatsächlich hat die Stimme Gottes gehört und sie haben gesagt, lass los. Der Mann schaut du, sagt, wenn da noch jemand anders ist. Ja. Es ist niemand anders da oben. Mit grosser Wahrscheinlichkeit betet auch wir, du, ich, auf unsere Art, so ein stilles Gebet in der grössten Not, ein Stossgebet, sagt man dem. Vielleicht haben wir auch als Familie gebetet, vielleicht hat die Mutter gebetet oder ein Tischgebet. Meine Schwiegermutter hat immer gebetet. Segne, Vater, diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Wir danken dir dafür. Oder komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Sonnige Gebete sind sicher gut und sie helfen auch. In der Jugendzeit ist man ja manchmal ein bisschen unbedacht. Ich auch. Ich habe Papa ein Auto ausgeliehen. Ich durfte gerade erst frisch fahren. Ein super grosser Peugeot mit drei Kollegen. Auf Südfrankreich, am Strand mit dem Auto. Und man denkt, ja, gehen wir mit dem Auto an den Strand, oder? Mit dem Auto kannst du auch am Strand entlang fahren. Hat man dort mal noch dürfen, heute vermutlich nicht mehr. Dann haben wir gedacht, ja, gehen wir doch hier auf den Sand, ist ein bisschen nass, hebt auch gut. Aber irgendwann ist der nasse Sand auch fertig und dann stehst du mit der Rädchen eben im Sand. Gell? Dann hilft das Gebet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Hilft dir dann nicht wirklich weiter. Dann kommen dann andere Stossgebet. Ja. Und dann haben halt auch ein paar Kollegen wirklich müssen stossen. So geht das, ja, mit Gott. Aber wir haben dann zusammen gebetet und sind dann auch wieder heil heimgekommen. Aber hat dem Vater nicht gesagt, was alles mit seinem Auto war. So gibt es noch eine Menge Geschichten, wo wir dann einfach mal in einer Notsituation sind und gleich beten. Ja. Und dann eben ins Gebet gehen. Heute Abend fragen wir miteinander, was ist Gebet? Durch Jesus Christus haben Juden und Nichtjuden die ganze bekannte Welt in einem Geist Zugang zu Gott. Gebet, sagt der Vers aus der Bibel, ist Zugang zu Gott. Ist zu Gott gekommen, Gott anrufen. Durch ihn, durch Gott, durchs Gebet, durch Jesus haben wir Zugang. Durch Jesus können wir vor Gott kommen. Im Namen Jesu beten wir auch, manchmal sagen wir das auch am Ende vom Gebet. Vater im Himmel, im Namen Jesu komme ich zu dir. Gott, zu Gott denken wir, kann man ja nicht einfach so kommen. Gott ist ja so gerecht, so heilig, so weit weg. Wir brauchen den Zugang zu ihm, wir brauchen den Mittler. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, von Gott zu kommen. In der katholischen Kirche gibt es eine ganze Serie von Heiligen, die wir zur Auswahl haben, die brauchen wir alle nicht. Es langt der eine, es langt der Jesus. Der Jesus gibt uns den Zugang zu Gott. Durch ihn können wir vor Gott kommen, durch ihn haben wir den Zugang zu Gott, zum lebendigen Gott, zu dem einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Um das besser verstehen, gibt es eine Geschichte. Während dem amerikanischen Bürgerkrieg hat ein Soldat wegen einem tragischen Vorfall in seiner Familie Urlaub haben. Und dann hat ihm sein Vorgesetzter gesagt, der Urlaub kann dir in dieser Kriegssituation nur der amerikanische Präsident gewähren. Du musst zum amerikanischen Präsident gehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist heute nicht einfach und ist damals auch nicht einfacher gewesen. Der Soldat ist natürlich da ins Portal gekommen und gefragt worden, was möchten Sie? Ja, ich möchte zum amerikanischen Präsidenten, ich möchte das Gesuch stellen, dass ich Urlaub bekomme. Dann haben sie gesagt, ja, da können Sie sicher nicht rein. Einmal nicht wegen dem, oder? Sie haben da keinen Zugang. Der Soldat ist ganz traurig, wieder weggelaufen im Park. Ist dort einen Moment gesessen, kommt ein kleiner Bub vorbei und sagt, ja, warum bist du so traurig, warum musst du das brüllen? Dann sagt er, ja, ich bin unglücklich oder es ist etwas Schlimmes passiert in meiner Familie und ich hätte zum amerikanischen Präsident gehen und ihn bitten, dass er mir Urlaub gibt. Aber sie hat mich nicht reingelassen. Sagt der Bub, kein Problem, komm mit mir. Das regeln wir. Der Bub nimmt ihn an der Hand, läuft um den Hag herum, nimmt den Hintereingang zum Weissen Haus, an drei Wachen vorbei, alle haben sich verneigt, durchgelassen, er geht mit, dann kommt er rein ins hinteren Office, der Bub geht zur Tür rein und sagt, du, Papi, da ist einer, der ein Problem hat, kannst du dem rasch zulassen? Der Soldat darf reingehen, bringt sein Anliegen vor, der Präsident ist bewegt und berührt, unterschreibt das Dokument und die ganze Sache ist geregelt gewesen. Der Sohn hat jederzeit Zugang zum Vater. Das Beispiel soll uns helfen zu verstehen, Jesus hat jederzeit Zugang zum himmlischen Vater. Und durch ihn, mit ihm zusammen, haben auch wir Zugang zum Vater. Er und der Vater sind eins. Wir können zu Gott kommen durch Jesus. Er hilft uns, vor den lebendigen Gott zu kommen. Auch wenn die Distanz für uns unüberbrückbar scheint, ist es durch Jesus, der Mensch geworden ist, eben möglich. Warum sollen wir beten? Sollen wir einfach nur einmal im Jahr beten, damit wir gebetet haben? Nein. Das nächste Mal beten wir, weil wir Sorgen haben. Weil wir Lasten haben, wo wir nicht wissen, wohin. Wo wir vielleicht mit keinem Menschen darüber reden können. Gott hat für das ein offenes Ohr. Der Vers begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Da hat mir der Pfarrer an der Konfirmation gegeben. Das ist der einzige, den ich von Anfang an auswendig gewusst habe. Und der Vers habe ich mitgenommen, weil in dem Tag oder in dieser Woche, wo ich den ausgewählt habe, sind meine Eltern in der Trennung gewesen, als Teenager. Und da hatte ich einfach Sorgen gehabt. Wirklich Problem. Und ich konnte mit niemandem darüber reden. Nicht mit der Mami, nicht mit dem Papi, weil die haben ja Krach gehabt miteinander. Und die sind überhaupt das Problem gewesen. Da habe ich einen Ansprechpartner gefunden in meiner Jugend. Bevor ich mich entschieden habe für Gott, hat er mir das Wort zugesprochen. Und es begleitet mich bis zum heutigen Tag. Meine Sorgen auf Jesus werfen. Das ist Gebet. Ihm das einfach das Herz ausschütten. Und nicht lange studieren, welche Formeln und Floskeln muss ich jetzt brauchen, damit es auch wirklich ankommt. Nein, vom Herz, aus dem Herz raus reden, wie eben ein Kind mit dem Papi redet. Sagt, ich habe Hunger und Durst, ich habe geistlichen Hunger und Durst. Ihm das sagen. Der Vers, der begleitet mich. Vielleicht hast du auch ein Wort, und dich begleitet aus der Bibel, wo du schon länger kennst, nimm es mit. Gott kann zu dir reden und kann dich auch ermutigen, mit ihm zu reden. Gibt es noch ein Gebet, wo nicht erhört werden? Ist cool, he? Natürlich gibt es Gebet, wo nicht erhört werden. Logisch, oder? Ja, es gibt also wirklich blöde Bettler, oder? Ja. Also es gibt Sachen, die einfach Gott nicht erhören kann. Das geht einfach nicht. Das ist einfach wieder seine Moral und seine Ethik. Ich glaube, das redet fast für sich. Es gibt eben unmoralische Sachen. Und wenn man wissentlich Böses planet, ich glaube nicht, dass das im Sinn von Gott ist und er das Gebet wird erhören. Es gibt aber auch andere Sachen, die Gebet verhindern können. Wenn man Streit hat miteinander, zum Beispiel ich und Dirk haben manchmal auch Streit. Und wenn ich nachher etwas von ihr will, ist es nicht so einfach. Oder? Dann musst du zuerst wieder Frieden machen, bevor du wieder etwas kannst fragen. Oder? Und wenn du Streit hast mit Gott, dann ist es nicht so einfach, ins Gebet zu gehen. Dann denkst du, ja, kann ich Gott jetzt fragen? Jetzt habe ich gerade noch Krach mit ihm. Und der Streit zwischen mir und Gott, das sagt die Bibel, das ist Sünde. Doch diese Sünde, der Streit, ist eigentlich beigelegt. Jesus hat uns versöhnt. Jesus hat den Streit auf sich genommen. Und ist zwischen ihn und mich hineingestanden, damit der Streit aufhört. Er hat uns versöhnt. Versöhnung ist geschehen zwischen Gott und Mensch, zwischen dir und Gott, dem lebendigen Gott. Und wenn die Versöhnung gesehen ist, dann dürfen wir auch zu Gott kommen. Denn Streit blockiert ein Bitt oder ein Gebet, wo aber Vergebung und Versöhnung ist. Da geht man gern aufeinander zu und geht auch aufeinander ein. Und die Versöhnung, die bietet er uns an, die bietet er uns auch heute Abend an. Wenn du das Gefühl hast, du sagst Streit mit Gott, dann sprich jemand von uns an, wir helfen dir, in den Frieden mit Gott hineinzukommen. Und auch die Versöhnung können zu erleben. Und zu spüren, wie Gott dir zulässt und auch auf dich eingeht. Gott möchte im Gebet auf uns eingehen. Und er geht auch im Gebet auf uns ein. Vor einem Jahr habe ich gewusst, dass ich dann im Sommer 19, also diesen Sommer, keine Stelle mehr habe. Dann habe ich natürlich auch angefangen zu beten, weil ja, keine Stelle ist nicht so wirklich interessant. Das ist eher eine schwierige Lebenssituation. Wenn jemand vorher arbeitslos war, dann kann er dem nachfühlen. Das wollte ich nicht unbedingt. Ich wusste, dass in dieser Kirche, die ich vorher gearbeitet habe, für mich kein Platz mehr ist. Dann habe ich gefragt, Herr, wo ist mein neuer Platz? Dann bin ich an einem Abend in eine andere Kirche gegangen. Eine grosse Kirche. Und wollte einfach Gott hören für mich. Sein Reden. Und dann hat es an diesem Abend, in dieser Kirche, in diesem Gottesdienst, eine Zeit gegeben, wo der Prediger gesagt hat, jetzt sind wir still. Und es war still, alle Musik war abgestellt. Und wir hören auf Gott, was Gott uns sagt. Und hat Gott mir das gesagt. Hold on. Und ich war dort gerade in diesem Bewerbungsverfahren da mit den Altäufern. Und bin hin und her gerissen, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Ist ein bisschen weiter weg. Soll ich jetzt hier hin? Soll ich mich weiter bewerben? Oder soll ich zusagen oder absagen? Und Gott gibt mir das Wort. Hold on. Dann habe ich immer wieder zweifelt. Jetzt war das Wort gehabt. Auf Deutsch heisst es, bleib dran, oder? Würde man sagen. Bleib dran. Und dann denke ich, ja, okay, ist klar, oder? Ist nicht kompliziert, bleib dran. Oder? Dann habe ich immer wieder zweifelt. Und dann ist es ein paar Mal passiert, dass in diesem Zweifel ich mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Und dann ist ein Song gekommen, wo genau die zwei Worte drin waren. Hold on. Oder? Jedes Mal hat Gott mich wieder erinnert. Also Gott kann auch ein Radio brauchen, oder? Aber ich habe gesagt, Herr, zeig mir den Weg. Und dann gibt es eine Reaktion von Gott. Gott hat angefangen, mit mir zu reden. Am stärksten und am intensivsten habe ich das Reden von Gott auf mein Gebet erlebt, wo ich gefragt habe, soll ich in eine Ausbildung gehen als Prediger. Da habe ich Gott gesagt, los, ich bin da mitten im Leben, ich habe einen guten Job, ich verdiene gut. Wenn ich 4 Jahre nicht arbeite und gleich eine Familie muss ernähren, brauche ich 400.000 bis 500.000. Sonst kann ich das nicht überleben, oder? Ich sagte, wenn du das willst, Herr, und ich habe kein Geld auf dem Konto gehabt, einfach nie Geld auf dem Konto, gehört ein bisschen zu mir, dann habe ich gesagt, dann musst du mindestens 10% anzahlen. Ich habe jetzt immer den 10. gezahlt, jetzt musst du 10% anzahlen, sonst gehe ich nicht, oder? Sonst kann ich ja nicht gehen. Also ein bisschen Sicherheit muss sein, ja, 10% Sicherheit. Und dann habe ich gesagt, ja, hast 2 Monate Zeit, oder? Woher das Geld nimmst, ist mir eigentlich gleich. Es muss einfach auf meinem Konto sein. Dann habe ich dem Herrn das so gesagt. Mit dem Gerät verhandelt, im Gebet, so. Und also, ich habe es nicht geglaubt. Aber es ist der Morgen gekommen, wo jemand 36'000 Franken überwiesen hat. Dann habe ich gesagt, also klar, du kannst es auch nicht haben, oder? Die Person hat dann noch einmal gesagt, warum und wie. Das war wirklich eine grosszügige Geste. Und noch viele andere Leute haben mich auch unterstützt. Aber das hat mich umgehauen. Wir müssen sagen, der Gott ist lebendig. Der Gott. Und ich habe nicht irgendjemandem gesagt, ich brauche diesen Betrag, oder? Sondern das war meine Sache mit dem Herrn. Das hat niemand anderem so gesagt. Aber da war jemand, der gesagt hat, ich gebe dir so viel Geld. Und da hat Gott zu mir geredet. Hold on. Halt an, im Gebet heisst es, wie sollen wir beten? Bleib dran, sagt auch der Paulus. Wir können als Vater unser beten, wir können das als Regeln brauchen oder als Aufhänger. Ich möchte auf das nicht eingehen. Vielleicht gibt es einmal eine Gelegenheit an einem anderen Ort, um das zu erklären. Es ist ein geniales Gebet. Hilft auch, wenn man das Leben hingeben möchte an Gott, dann möchten wir, dass er unser Vater ist, dann möchten wir, dass uns die Schuld vergibt und dass wir erlöst werden vom Bösen. Also das ist ein geniales Gebet, wo Jesus da den Jünger gegeben hat. Es hilft in ganz vielen Situationen, uns eine Richtschnur zu geben. Gebet ist viel mehr als nur bitten. Das ist eines der letzten Bilder. Gebet ist es, Gott etwas ins Ohr hineinflüstern. Du kannst auch in den Wald gehen und schreien, Gott hört das auch. Aber du kannst es auch ganz leislich Gott ins Ohr sagen. Er hört es. Er hört deine Not, deine Fragen, deine Sorgen. Und er kann dir Antwort geben. Und eins der bevorzugsten Mittel zum Antwort geben ist die Bibel. Da ist so viel drin, da kann er direkt zu uns reden. Ich hatte auch eine Person in einem Seminar, da habe ich gewusst, dass sie begleitet in der Seelsorge, dass sie grosse Not hat in ihrer Beziehung. Und sie hat nur einen Wunsch gehabt. Herr, berühr du mich. Herr, berühr du mich. Dann habe ich das aufgenommen im Gebet und habe gebetet, Herr Jesus, lass, und nennen sie Heidi, die Frau, deine Nähe spüren. Zeig ihr, dass du sie liebst. Nach dieser Gebetszeit ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, du, während dem Gebet hat jemand den Arm um mich gelegt. Und als ich herumgeschaut habe, ist aber niemand dort gestanden. Gott kann uns wirklich berühren im Gebet. Wir können seine Nähe spüren. Es ist erlebbar. Gott kann uns wirklich näher kommen. Ganz näher. Wir können ihm ins Ohr sagen, was unsere Bedürfnisse sind. Bett ohne Unterlass. Bleib dran, hold on, bleib dran im Gebet, immer wieder neu. Zum Abschluss möchte ich auch ein kurzes Gebet sprechen. Herr, Gott, Vater, wir kommen heute Abend da zu dir. Wir haben über dein Wort nachgedacht, wo du uns Menschen gegeben hast, wo du möchtest zu uns reden. Und wir bitten, Herr, dass wir durch dein Wort angesprochen sind. Herr, wir kommen da zu dir, weil wir manchmal nicht wissen, wie wir reden mit dir. Weil wir uns oft auch unwürdig fühlen. Doch du gibst uns Wort. Du hilfst uns durch die Kraft von deinem Geist, durch die Bibel, durch die Gebete, die in der Bibel sind. Gibst du uns einen Leitfaden, der uns helfen tut. Und so bitten wir, hilf jedem von uns, in der Beziehung zu dir zu wachsen. Amen.